Доброго дня, шановні слухачі Ärztezeitung.
Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexandra Kalnitzka. Ich bin Praktikantin bei Springer Medizin bei der Ärztezeitung und stamme selbst aus der Ukraine. Am Telefon begrüße ich heute Herrn Dr. Serhii Tschernyschuk, der medizinische Leiter des Krankenhauses Omadit, des größten und einzigartigsten Kinderkrankenhauses in der Ukraine. Omadit gibt es schon seit 1891. Am 8. Juli wurden 5 Gebäude dieser Klinik bei einem russischen Raketenangriff beschädigt. Dr. Tschernyschuk berichtet heute über die Folgen dieses Raketenangriffs und darüber, wie ein großes Krankenhaus wie Omadit in Kriegszeiten bestehen kann. Wir sprechen im Podcast auf Ukrainisch miteinander. Das Gespräch ist dann in Deutsch übersetzt worden. Guten Tag, Herr Dr. Tschernyschuk. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um an unserem Podcast teilzunehmen.
Доброго дня, пане Сергію. Дуже дякую, що ви знайшли час завітати до нас на подкаст.
Доброго дня.
Guten Tag und vielen Dank für das heutige Gespräch.
Zunächst möchte ich Sie bitten, sich vorzustellen und unseren Zuhörern das Omadit-Krankenhaus zu präsentieren, das allen Ukrainern sehr am Herzen liegt.
Mein Name ist Serhii Tschernyschuk. Ich bin Kinderanästhesist und arbeite seit 3 Jahren als medizinischer Direktor im Krankenhaus Omadit. Wie Sie richtig gesagt haben, ist dies eines der ältesten Krankenhäuser. Dieses Jahr im Februar haben wir das 130-jährige Bestehen unserer Einrichtung gefeiert. Unser Krankenhaus ist die größte Kinderklinik in der Ukraine, die eine Reihe einzigartiger medizinischer Dienste sowohl für Kiew als auch für die gesamte Ukraine anbietet. Wir haben das größte und leistungsfähigste Labor, nicht nur unter den Kinderkliniken, sondern auch unter den Erwachsenenkliniken, zumindest im öffentlichen Sektor. Viele unserer Abteilungen sind auf bestimmte Bereiche spezialisiert, weshalb wir die schwierigsten Patienten aufnehmen, die in anderen Krankenhäusern der Ukraine nicht behandelt werden können.
Найважчі пацієнти, з якими не можуть дати раду в інших закладах України.
Können Sie uns genauer erklären, welche Krankheitsbilder in Omadit behandelt werden?
Wir behandeln eigentlich alle Krankheiten, mit Ausnahme der angeborenen Herzkrankheiten. Das heißt, wir bieten keine Herzchirurgie an. Dennoch befindet sich auf dem Gelände unseres Krankenhauses ein Gebäude, also eines der Gebäude des Zentrums für Kinderkardiologie und Herzchirurgie. Es liegt direkt neben dem toxikologischen Gebäude, das von den Raketen getroffen wurde. Auch diese Einrichtung wurde erheblich beschädigt. Zu dieser Zeit fanden dort ebenfalls Operationen statt, aber zum Glück gab es keine Todesopfer, obwohl es Verletzte gab. Im Prinzip behandeln wir alle Krankheiten, von allgemeinen somatischen Erkrankungen bis hin zu komplexen chirurgischen Eingriffen, wie neurochirurgischen Eingriffen bei angeborenen Fehlbildungen des Nervensystems, onkologischen Erkrankungen, komplexen orthopädischen Operationen und angeborenen oder erworbenen Pathologien des Magen-Darm-Trakts. Nierentransplantationen und Lebertransplantationen, ein sehr leistungsstarker onkohämatologischer Dienst. Ich denke, dass unsere Einrichtung in diesem Bereich unter den Kinderkliniken führend ist. Unsere Einrichtung verfügt über die leistungsstärksten Abteilungen für Knochenmarktransplantation, die leistungsstärkste nicht nur unter den Kindereinrichtungen, sondern auch unter allen Einrichtungen in der Ukraine. Wir haben ein Zentrum für seltene Erkrankungen, das bei der Diagnose und Behandlung dieser Krankheiten hilft, sowie ein Referenzlabor für das Neugeborenen-Screening, das 2022 trotz der groß angelegten Invasion eröffnet wurde. Dies war ein sehr wichtiger Schritt für die rechtzeitige Frühdiagnose einer Reihe von angeborenen genetischen Erkrankungen.
Дуже потужний крок в своєчасній ранній діагностиці цілого ряду вроджених генетичних захворювань.
Omadit ist ein wirklich unglaublich leistungsstarkes Kinderkrankenhaus, das ein beeindruckendes Spektrum an Krankheiten abdeckt. Bitte sagen Sie uns, was mit dem Krankenhaus 3 Wochen nach dem russischen Raketenangriff passiert ist.
Що відбувається зараз з лікарнею після цієї атаки?
Diese 3 Wochen nach dem Angriff waren sehr angespannt, weil wir alle verstanden haben, dass die Schließung einer Einrichtung wie der unseren kein lokales Problem ist, sondern eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Ukraine darstellt. Wie ich schon sagte, sind wir in einer Reihe von Bereichen tatsächlich einzigartig, zumindest was das Niveau der Versorgung angeht. Und in einigen Bereichen kümmert sich im Prinzip kein anderes Krankenhaus um solche Krankheiten. Unsere Hauptaufgabe bestand also darin, den vollen Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Und ich kann sagen, dass wir letzte Woche, 2 Wochen nach dem Angriff, in allen Bereichen wieder voll einsatzfähig waren. Mit Ausnahme der Versorgung von Patienten, die eine chronische Hämodialyse benötigen. Denn diese Abteilung wurde vollständig zerstört. Diese Patienten werden derzeit in einer anderen Einrichtung in Kiew behandelt. Auch die Abteilung der Knochenmarktransplantation arbeitet weiterhin außerhalb unseres Krankenhauses. Da die für die Versorgung erforderlichen Stationen ebenfalls schwer beschädigt wurden und es noch nicht möglich ist, Patienten dorthin zurückzubringen. Alle anderen Abteilungen haben wir, wenn auch in etwas eingeschränktem Umfang, da unsere Bettenkapazität deutlich zurückgegangen ist, etwas verdichtet, auch was die Vielfalt der angebotenen medizinischen Leistungen angeht. Abgesehen von denen, die ich bereits erwähnt habe, haben wir uns vollständig erholt und haben jetzt die geplanten chirurgischen Aktivitäten wieder aufgenommen, die in der ersten Woche vollständig eingestellt waren.
Können Sie uns bitte erklären, wie es Ihnen so schnell gelungen ist, das Krankenhaus wieder in Betrieb zu nehmen? Das ist ja einfach unglaublich.
Nun, in erster Linie ist das zweifellos der Hingabe aller Mitarbeiter zu verdanken, angefangen bei den Hausmeistern bis hin zu unseren Professoren. Jeder hat an seinem Platz alles Menschenmögliche getan, um das Krankenhaus so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen. Zweifellos war es auch die Hilfe vieler engagierter Bürger Kiews und Gäste der Hauptstadt. Denn in den ersten Tagen hatten wir sehr viele Freiwillige, die bei der Beseitigung der Trümmer, der Säuberung des Geländes, der Reinigung der beschädigten Abteilungen und der Verlegung der Abteilungen an andere Orte halfen. All dies ermöglichte es uns, in sehr kurzer Zeit eine wirklich großartige Arbeit zu leisten. Wir haben alles getan, um so schnell wie möglich zu handeln. Derzeit sind 2 Gebäude vollständig außer Betrieb, ein medizinisches und ein Verwaltungsgebäude. Das Hauptgebäude ist unser größtes Gebäude. Es ist teilweise beschädigt, aber glücklicherweise blieb der Operationssaal fast unversehrt. Zumindest die Hauptausrüstung und die wichtigsten Versorgungsleitungen sind intakt geblieben, sodass wir uns relativ schnell erholen konnten, obwohl unsere Kapazitäten geringer sind als zuvor.
Vielen Dank für Ihre Erklärung. Sie sagten, dass einige Patienten in andere Kliniken in Kiew verlegt wurden. Ich weiß auch, dass einige Patienten nach Berlin in die Charité verlegt wurden. War dies im Voraus geplant, wohin die Patienten im Falle eines Raketenangriffs verlegt werden sollen, oder wurde dies spontan entschieden?
Nein, solche Pläne gab es nicht, denn es ist in der Tat unmöglich, sich vollständig auf so etwas vorzubereiten, weil man das Ausmaß der Zerstörung nicht vorhersehen kann. Niemand hat damit gerechnet, dass bei einem Angriff 3 unserer Hauptgebäude beschädigt würden. Zum Glück haben wir noch einige Gebäude, die etwas weiter entfernt sind und unbeschädigt geblieben sind. Das hat uns ebenfalls geholfen, obwohl auch das eine Herausforderung für uns war. Aber das Schwierigste war definitiv die Evakuierung von Patienten, die auf der Intensivstation und in den onkohämatologischen und onkologischen Abteilungen lagen, da es sich um sehr spezielle Patienten handelt. Wir haben viele von ihnen und es war schwierig, solche Patienten auf einmal aufzunehmen. Aber mit Hilfe des Gesundheitsministeriums, mit Hilfe der lokalen Behörden von Kiew und unseren Kollegen, die reagiert und geholfen haben. Sogar private Krankenhäuser nahmen mehrere Patienten kostenlos auf. All dies zusammen half uns, dies in den ersten Stunden zu bewältigen. Alle stabilen Patienten, die in den beschädigten Gebäuden behandelt wurden und deren Gesundheitszustand es zuließ, wurden entlassen. Diejenigen, die stationär behandelt werden mussten, kamen natürlich in andere Krankenhäuser. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, dass wir die meisten dieser Patienten bereits wieder zurückgeholt haben. Alle onkologischen Patienten, außer denen in der Knochenmarktransplantationsabteilung, haben wir bereits in der ersten Woche zurückgeholt. Der Raketenangriff war an einem Montag und wir haben sie am Freitag zurückgebracht.
Unglaublich.
Ja, weil wir verstanden haben, dass dies besondere Patienten sind. Sie benötigen besondere Bedingungen und eine besondere Behandlung. Und natürlich wollten sowohl unsere Spezialisten als auch unsere Patienten wieder in den Abteilungen sein, in denen sie zuvor behandelt wurden.
Aber das waren nicht die Patienten, die sich in den bombardierten Abteilungen befanden.
Nein, natürlich nicht. Diejenigen, die sich in den bombardierten Abteilungen befanden, wurden entweder entlassen oder sind inzwischen zurückgekehrt, nachdem wir andere Plätze in den Abteilungen gefunden haben, die sich in den beschädigten Gebäuden befanden. Mit Ausnahme der Abteilung für chronische Hämodialyse. Dort besteht derzeit keine Möglichkeit, die Patienten zurückzubringen. Zusammen mit der deutschen Regierung arbeiten wir jedoch daran, diese Abteilung in unserer Poliklinik wiederherzustellen, um die Durchführung der Hämodialyse für chronische Patienten zu ermöglichen. Was den akuten Dialysebedarf betrifft, so planen wir mit der Hilfe von Spendern und auch der deutschen Regierung über die Organisation GIZ, diese ebenfalls wiederherzustellen. Deshalb danke ich den Bürgern und der Regierung Deutschlands für ihre große Unterstützung für die Ukraine insgesamt und für unser Krankenhaus im Besonderen.
Велику підтримку України в цілому і нашої лікарні, зокрема.
Сподіваюся, що ми ще зможемо вам допомогти.
Ich hoffe, dass Deutschland Umadit weiter unterstützen wird. Sie sagten, dass es ihnen buchstäblich innerhalb weniger Stunden nach dem Raketenangriff gelang, die meisten ihrer kleinen Patienten in andere Krankenhäuser zu verlegen. Wie haben sie es geschafft, sich so schnell zu organisieren und ihren Patienten zu helfen und gleichzeitig damit zu beginnen, die Trümmer der geschädigten Gebäude nach dem Raketenangriff zu beseitigen? Wie haben Sie und Ihre Ärzte die Kraft gefunden, nach einem solchen unbeschreiblichen Schock sofort zu handeln?
Um ehrlich zu sein, wir hatten keine große Wahl. Wir wussten, dass wir uns zuerst gegenseitig helfen mussten, da viele Mitarbeiter unterschiedlich schwere Verletzungen erlitten hatten. Es kam vor, dass ein Arzt einem anderen Arzt die Wunden nähte und dann half der genähte Arzt anderen Patienten oder räumte die Trümmer weg. Wir wussten auch, dass in dem Gebäude, das am schwersten beschädigt war, noch Menschen unter den Trümmern sein könnten. Und das half uns, noch mehr Opfer zu vermeiden. Denn einige unserer Mitarbeiter wurden in äußerst schwerem Zustand und mit hohem Blutverlust aus den Trümmern gezogen. Nur dadurch, dass die Menschen schnell anfingen, die Trümmer zu beseitigen, konnten sie schnell in andere Einrichtungen in Kiew gebracht werden. Dank der Professionalität der Ärzte, die retteten, hatten wir keine weiteren Todesfälle zu beklagen. Mit Ausnahme einer unserer Mitarbeiterinnen, die leider keine Zeit mehr hatte, sich selbst zu retten, aber all ihre Patienten gerettet hat.
Es ist einfach unglaublich, wie Sie und Ihre Ärzte es geschafft haben, so schnell zu reagieren und diese ersten Stunden nach dem Raketenangriff zu überleben. Konnten Sie sich denn seit 2014, als der Krieg begann, durch Übungen auf eine solche Situation vorbereiten?
Natürlich führen wir jedes Jahr Zivilschutzübungen durch, bei denen wir lernen, wie man in Notfallsituationen handelt. Aber ehrlich gesagt hat niemand ein Szenario wie dieses vorhergesehen, bei dem wir zwei schwer beschädigte Gebäude hatten. Das dritte Gebäude, in dem wir jetzt arbeiten, war teilweise beschädigt, aber es fiel der Strom aus, weil durch den Angriff das Umspannwerk zerstört wurde, das es versorgte. Der Generator, der überraschenderweise erhalten geblieben ist und funktionierte, versorgt nun einen Teil des Gebäudes mit Strom. Hinzu kam, dass durch eine große Anzahl von Anrufen und möglicherweise Schäden an der Mobilfunkausrüstung die mobile Kommunikation sehr schlecht funktionierte. Dies verursachte in den ersten Minuten einige chaotische Zustände. Alle waren schockiert, weil niemand glauben konnte, dass so etwas passieren könnte, obwohl wir nicht zum ersten Mal unter Beschuss standen, das Jahr 2022 überlebt haben und viel gesehen haben. Aber bis zum Schluss glaubten wir alle, dass so etwas in einem Krankenhaus nicht passieren könnte. Aber es war ein gezielter Schlag. Ganz sicher, denn eine unserer Kolleginnen, die zu diesem Zeitpunkt neben dem Gebäude stand, sah gerade noch, wie die Rakete durch die Luft flog, sich drehte und im Krankenhaus einschlug. Es war also kein Zufall. In Anbetracht der Tatsache, dass am selben Tag eine weitere Rakete in eine andere medizinische Einrichtung einschlug, gibt es keinen Zweifel daran, dass dies ein gezielter Angriff auf ein ziviles Objekt wie unser Krankenhaus war, die aus Sicht der gesellschaftlichen Reaktion sehr sensibel sind. Es war kein Zufall, sondern ein gezielter Akt des Völkermords und der Einschüchterung der ukrainischen Bevölkerung. Man weiß nicht, warum so etwas gemacht wird, denn es hat schon viele solche Vorfälle gegeben. Und ich denke, dass die Ukrainer zu Genüge bewiesen haben, dass solche Ereignisse sie nicht einschüchtern, sondern sie sogar noch mehr zum Widerstand gegen den Feind motivieren.
Jetzt besteht die Notwendigkeit, Umadit wieder aufzubauen und zu erneuern. Gibt es einen Plan, wie man ein so wichtiges Krankenhaus besser schützen kann? In Israel zum Beispiel wurden viele Operationssäle in die Keller verlegt. Gibt es einen ähnlichen Plan für Umadit?
Es sieht so aus, dass eines unserer Gebäude, in dem sich auch einige chirurgische Abteilungen befanden, nicht wiederhergestellt werden kann und wahrscheinlich abgerissen und neu gebaut werden muss. Natürlich werden wir das tun und die aktuellen Bauanforderungen berücksichtigen, die sich nach der großen Invasion geändert haben. Das Gebäude wird so geplant, dass ein angemessener Luftschutzkeller vorhanden ist, der zumindest teilweise medizinische Versorgung ermöglichen kann. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es nicht nur unmöglich ist, ein ganzes Krankenhaus unter der Erde zu errichten, sondern dass es so teuer ist, dass es nicht praktikabel wäre. Denn wie ich bereits sagte, handelt es sich um das größte Krankenhaus mit 720 Betten, 45 Intensivbetten, 15 Operationssälen und so weiter. Es ist fast unmöglich, dies alles unterirdisch zu duplizieren. Aber natürlich müssen wir Schutzräume schaffen, die nicht so provisorisch sind wie die Kellerräume, die wir als Schutzräume genutzt haben, sondern sicherere und besser ausgestattete mit Belüftung und so weiter. Das ist nicht mehr nur ein Wunsch, sondern eine aktuelle Anforderung an den Bau, insbesondere von Objekten der kritischen Infrastruktur, zu denen auch medizinische Einrichtungen gehören.
Es ist gut zu hören, dass dieses Krankenhaus in Zukunft besser geschützt sein wird. Wie könnten deutsche Ärzte oder Deutschland Umadit jetzt noch unterstützen?
Es gibt jetzt viele Angebote und den Wunsch zu helfen, insbesondere mit Ausrüstung. Wir danken allen, insbesondere auch unseren deutschen Kollegen, von denen ich viele Nachrichten erhalten habe. Ich kann nicht allen antworten, aber wir sehen das alles und sind sehr dankbar. Gleichzeitig denke ich, dass die Spender, die uns bereits unterstützen, unsere wichtigsten Bedürfnisse momentan abdecken werden. Daher könnte es sein, dass wir in Zukunft Hilfe bei bestimmten Patienten benötigen, denn wie ich bereits sagte, können wir nicht mehr so viele Patienten aufnehmen wie früher. In solchen Fällen benötigen wir möglicherweise Unterstützung, um neue Patienten aufnehmen zu können. Auch wenn wir unser Bestes tun werden, um sicherzustellen, dass unsere Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung in der Ukraine, und zwar in unserem Krankenhaus, erhalten. Das ist unsere Hauptaufgabe. Deshalb werden jetzt auch noch einige Patienten auf Wunsch ihrer Eltern nach Europa evakuiert und nicht, weil wir sie hier nicht versorgen können. Aber wir verstehen, dass einige Patienten aufgrund psychischer oder anderen Gründe ihre Behandlung lieber außerhalb der Ukraine in Europa fortsetzen möchten, um dies in sicheren Bedingungen zu tun, weil der Stress, den sie durchlebt haben, wirklich schwer zu bewältigen ist.
Ich verstehe, dass Eltern und Patienten nach den erlebten Ereignissen so weit wie möglich von diesen Vorfällen entfernt sein möchten. Trotz der Tatsache, dass dieser Raketenangriff der Höhepunkt des Kriegs für Umadit war, tut ihr Krankenhaus seit Beginn des umfassenden Kriegs jeden Tag das Möglichste und Unmögliche, insbesondere in den ersten Monaten, als Kiew vollständig von allen Versorgungslinien abgeschnitten war. Bitte erzählen Sie uns, wie Sie es geschafft haben, den kritischen Mangel an lebenswichtigen Medikamenten und Nahrungsmitteln in den ersten Monaten des Krieges zu überleben.
Zuerst
Der erste Grund, warum wir überlebt haben, war, dass wir uns darauf vorbereitet hatten. Wir verfolgten natürlich die Nachrichten und obwohl wir hofften, dass es sich nur um eine weitere Einschüchterung durch Russland handelte, die es schon mehrmals gegeben hatte und nichts passieren würde, wurde uns doch jeden Tag klarer, dass es sich um mehr als nur eine Einschüchterung handelte. Und selbst wenn nichts passierte, mussten wir bestimmte Maßnahmen ergreifen, um so gut wie möglich vorbereitet zu sein, denn wir konnten uns das Ausmaß der Bedrohung, mit der wir konfrontiert waren, wirklich nicht vorstellen. Niemand konnte glauben, dass die Eskalation und die Intensivierung der russischen Aggression so großflächig, zerstörerisch und so unbeschreiblich schrecklich sein würde, dass mir die Worte fehlen, um das zu beschreiben, was unser Land jetzt bereits im dritten Jahr erlebt. Aber dennoch haben wir gewisse Vorräte an den wichtigsten Medikamenten angelegt. Zum Glück haben wir eine eigene sogenannte Verpflegungseinheit, in der wir das Essen für unsere Patienten selbst zubereiten. Und in diesen ersten Monaten haben wir nicht nur unsere Patienten, sondern auch unsere Mitarbeiter mit Essen versorgt, die tatsächlich die ersten anderthalb Monate im Krankenhaus gelebt haben. Das ist nicht übertrieben, es war genau so. Wir verließen das Krankenhausgelände nicht. Anfangs schliefen wir irgendwo auf den Fluren und in den Kellern. Dann entließen wir die ersten Patienten, die gehen konnten, weil wir verstanden hatten, dass dies aus Sicherheitsgründen in erster Linie notwendig war, weil sie in sichere Teile der Ukraine reisen konnten. Das war auch der zweite Faktor, der uns geholfen hat, da wir die Zahl der Patienten im Krankenhaus auf ein Minimum reduzieren konnten. Das heißt, wir haben uns in den ersten anderthalb Monaten ausschließlich auf die Notfallversorgung konzentriert. In der Praxis hieß das, dass wir unsere geplanten Operationen vollständig eingestellt und uns auf die Behandlung von Verletzten und Patienten konzentriert haben, deren Zustand sich plötzlich verschlechtert hat und die sofortige Hilfe benötigten. Dabei haben wir nicht nur Kinder, was für uns typisch ist, sondern auch Erwachsene behandelt. Da der Zugang zur medizinischen Versorgung in der ersten Woche, besonders in Kiew, extrem eingeschränkt war, der Verkehr nicht funktioniert hat und viele Krankenhäuser geschlossen wurden oder sich auf die Versorgung von Militärangehörigen konzentrierten. Unsere Einrichtung, die über eine leistungsstarke medizinische und diagnostische Basis verfügt, war daher für viele die einzige mögliche Option zur Rettung und Behandlung, unabhängig vom Alter. Das war der zweite Punkt. Und drittens, wie ich bereits gesagt habe, ist die starke ukrainische Einigkeit und Freiwilligenarbeit eine enorme Kraft. Jeder kennt Umatit, jeder verstand, dass Umatit Hilfe braucht und es gab viele Organisationen und Einzelpersonen, die Lebensmittel und Medikamente brachten. Wir begannen auch Hilfe aus dem Ausland zu erhalten, solange die logistischen Wege offen waren. All dies ermöglichte es uns, die schwierigsten Zeiten zu überstehen und als die ukrainischen Streitkräfte den Feind von Kiew zurückdrängten, wurde es viel leichter. Die ersten anderthalb Monate waren in der Tat eine sehr ernste Prüfung, die wir meiner Meinung nach sehr würdig bestanden haben.
Vielen Dank, Dr. Czernyszuk, dass Sie uns von dieser schwierigen Anfangsphase des beginnenden Kriegs erzählt haben und wie Sie und Ihr Krankenhaus diese Zeit überstanden haben. Trotz der täglichen Prüfungen seit Beginn des Krieges gelingt es Ihrem Krankenhaus, sich stets weiterzuentwickeln. Sie erwähnten die Eröffnung des Referenzlabors für Neugeborenen-Screening und der Hämodialyseeinheit im Jahr 2022. Außerdem haben Sie im Jahr 2022 auch die Nutzung eines linearen Elektronenbeschleunigers gestartet. Können Sie bitte sagen, wie Sie angesichts des Strommangels in Kiew, wo es oft 4 bis 12 Stunden am Tag keinen Strom gibt, solche Geräte nutzen können?
Nun, die Hämodialyse haben wir viel früher gestartet, aber tatsächlich nahm unser neues Gebäude, über das ich bereits gesprochen habe, im Jahr 2022 vollständig den Betrieb auf und alle chirurgischen Abteilungen zogen dorthin um. Und neue Operationssäle mit modernster Ausrüstung, insbesondere in der Neurochirurgie und Orthopädie, wurden eröffnet. Wir haben Geräte erhalten, die unsere Chirurgen wirklich auf ein ganz neues Niveau gebracht haben. Was die Stromversorgung betrifft, so hatten wir glücklicherweise kaum Probleme damit, weil wir als kritische Einrichtung in dem Zusammenhang recht gut geschützt sind. Mit mehreren Anschlussleitungen. Und wenn in vielen Stadtteilen von Kiew der Strom ausfällt, ist unsere Einrichtung nicht abgeschnitten. Aber wir hatten Ende 2022 damit zu kämpfen, als die systematischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur begannen. Tatsächlich war unser Krankenhaus bei einem der ersten Angriffe fast einen ganzen Tag ohne Strom. Damals hat uns gerettet, dass zumindest die kritischen Abteilungen wie Operationssäle und Intensivstationen sowie einige andere Abteilungen mit Generatoren versorgt wurden, die die ganze Zeit funktionierten und es uns ermöglichte, irreversible Folgen zu vermeiden. Deshalb sind Generatoren jetzt nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in anderen Gebäuden ein absolutes Must-Have. Wenn Sie sich zum Zeitpunkt des Stromausfalls in Kiew umsehen, werden Sie feststellen, dass es wahrscheinlich kein einziges Café gibt, auch nicht das kleinste, das nicht über einen Generator verfügt. Und die Ukrainer sind sehr einfallsreich und passen sich schnell an ungünstige Bedingungen an. Egal, wie sehr der Feind versucht, uns das Leben unerträglich zu machen, wir haben immer einen Ort, an dem wir eine Tasse Kaffee trinken können.
Ja, so sind die Ukrainer. Könnten Sie abschließend den deutschen Ärzten ein paar Ratschläge geben, wie sie sich auf die Risiken eines Krieges vorbereiten können?
Ja, nun, als erstes möchte ich sagen, dass dies wahrscheinlich nicht nur für Ärzte gilt, sondern für alle Bürger Deutschlands und Europas. Geben Sie die Vorstellungen auf, dass ein Krieg unmöglich ist und dass man zu 100% davor geschützt ist. Auch wenn Sie Mitglieder der NATO sind. Für die Feinde, die die zivilisierte Welt bedrohen, zu der Deutschland zweifellos gehört, gibt es keine Grenzen außer physischer Gewalt. Das Erste, was jeder für sich selbst fast begreifen sollte, ist also, dass Krieg möglich ist, solange es Länder wie Russland gibt. Zweitens sollte sich jeder, wie ich bereits sagte, Gedanken darüber machen, was er im Falle eines Kriegbeginns tun würde. Das Schwierigste sind die ersten Tage, in denen Panik selbst die am besten vorbereiteten Menschen erfasst und man nicht weiß, was man tun soll. Es ist fast unmöglich, hundertprozentig vorbereitet zu sein, aber es gibt einfache Dinge, die getan werden müssen. Wie ich bereits sagte, sollten Mindestvorräte an Medikamenten, Wasser und haltbaren Lebensmitteln vorhanden sein. Und man sollte wissen, wo sich Orte befinden, die als Schutzräume während eines Beschusses genutzt werden können. Das war übrigens auch etwas, das wir bereits vor der groß angelegten Invasion gemacht haben. Wir wussten bereits, wo wir uns vor Beschuss in Sicherheit bringen würden. Wir hatten keine Vorstellung davon, wie sie aussehen würden, aber wir bereiteten uns darauf vor. Natürlich waren es keine echten Luftschutzbunker, aber trotzdem waren es Orte, an denen die Überlebenschancen größer waren, wenn man sich in der Nähe des Explosionszentrums befand. Sie sollten diese Orte also ausfindig machen und vorbereiten, denn oft sind diese Orte mit verschiedenen Verbrauchsmaterialien, möglicherweise Ausrüstung oder anderen Dingen, überfüllt. Sie müssen leer und sauber sein und nicht nur Menschen, sondern auch Menschen mit unterschiedlichen Gesundheitsproblemen, die bestimmte Einschränkungen und Anforderungen haben, aufnehmen können. Dies muss absolut berücksichtigt werden. Drittens sollte man idealerweise die Evakuierungswege kennen. Wohin werden Sie Ihre Patienten evakuieren, denen Sie aufgrund der begrenzten Kapazitäten keine Hilfe mehr leisten können? Das ist das eine. Das andere ist, dass Sie verstehen müssen, dass wenn Sie sich an der Front befinden, Ihr Krankenhaus, egal ob es ein Kinder- oder Erwachsenenhospital ist, zu einem Krankenhaus wird, das sich mit Kriegsverletzungen befasst und Sie können die geplante Arbeit vergessen. Nichtsdestotrotz werden auch zivile Patienten kommen und Sie müssen wissen, wohin Sie sie bringen und wie Sie Verwundete behandeln, um Platz für neue Patienten zu schaffen. All diese Dinge müssen getan werden, denn wir haben die großartige Erfahrung gemacht, die Evakuierung von onkologischen Patienten nach Europa recht schnell zu organisieren, was in einem so begrenzten Zeitraum recht schwierig war. Aber wir haben es gemeinsam mit unseren europäischen Kollegen geschafft. Deshalb ist es wichtig, dass sowohl die medizinische Gemeinschaft als auch die Zivilbevölkerung in Erste Hilfe geschult wird. Jetzt haben normale Menschen, die nie etwas mit Medizin zu tun hatten und noch jetzt nichts damit zu tun haben, Druckverbände in ihren Rucksäcken und wissen, wie man sie benutzt. Denn man kann einfach die Straße entlang gehen und entweder selbst verletzt werden oder sich neben einer Person befinden, die gerade verletzt wurde. Und man muss in der Lage sein, ihr so zu helfen, dass man Zeit gewinnt, bis Fachleute eintreffen, die diesen Verwundeten in eine medizinische Einrichtung bringen können, wo eine hochspezialisierte Versorgung erfolgt. Das ist vielleicht eine kurze Antwort, aber wie sehr man sich auch vorbereitet, es ist wahrscheinlich schwer, wirklich bereit zu sein, denn wir leben jetzt seit 10 Jahren im Krieg. Auch wenn wir erst 2022 in diesem Ausmaß damit konfrontiert wurden, waren wir wahrscheinlich besser vorbereitet als jeder andere in Europa, falls so etwas dort beginnt.
В 22-му, але тим не менше, напевно, ми були краще готові, ніж будь-хто із європейців, якщо щось подібне почнеться в них.
Так, мабуть. Ви сказали, що
Ja, wahrscheinlich. Sie sagten, Sie hätten einen Plan, um Krebspatienten sehr schnell zu evakuieren. Können Sie uns sagen, wie Sie das gemacht haben?
Чи можете сказати, як ви це робите, чи
Ну, дивіться, до початку насправді плану не був, просто ми його швидко виробили.
Nun, ehrlich gesagt, wir hatten am Anfang keinen Plan. Wir haben ihn einfach schnell mit unseren Kollegen entwickelt. Der Plan bestand darin, dass wir Patienten so schnell wie möglich in den Westen der Ukraine nach Lviv transportieren. Zuerst war dies ein Transitknotenpunkt. Gemeinsam mit internationalen Partnern und Wohltätigkeitsorganisationen, die sich um Krebspatienten in der Ukraine kümmern, wie zum Beispiel Tablet Hotchki oder die Organisation St. Jude, stellen wir Kontakte zu europäischen Kliniken her. Und bereits aus Lviv wurden die Patienten, die aus Kiew oder anderen Regionen evakuiert wurden, die sich in der Nähe der Kampflinie befanden, in europäische Einrichtungen evakuiert. Besonders viele Patienten wurden nach Deutschland evakuiert und dort behandelt, auch Patienten aus Umadit. Dafür sind wir sehr dankbar, denn wir wissen, dass es sich um sehr schwierige Patienten handelt und so viele Patienten mit einer solchen Pathologie aufzunehmen, war selbst für Europa als Ganzes sehr schwierig. Deshalb hat die Bereitschaft unserer Kollegen in der Europäischen Union viele Leben gerettet.
Готовність наших колег в Європейському Союзі врятувала багато життів.
Дуже вам дякую, пане Сергію.
Vielen Dank, Dr. Czernyshuk, für dieses sehr interessante Interview und für alle Ihre Ratschläge an die deutschen Ärzte und wie Sie sich auf das Risiko eines Krieges vorbereiten können. Ich wünsche Ihnen, dass Umadit so schnell wie möglich wieder aufgebaut wird und noch besser wird als zuvor. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal beim Ärztetag.
Наступної зустрічі у Ärztetag.
До побачення.
Auf Wiedersehen.